herzlich willkommen zur 6. Folge unseres Podcasts, beziehungsweise des Podcasts von Nicolas Fink. Finkgezwitscher, hallo Nick.
Hallo Melli.
Hallo liebe Zuhörerinnen und hallo liebe Zuhörer. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid und wieder zuhört. Wir haben heute das Thema Lesen bzw. Lesearten in dem Podcast ausgesucht. Nick, warum haben wir das gemacht?
Dafür gibt es ganz viele Gründe, aber jetzt muss ich auch wieder, wie immer, am Anfang was Wichtiges sagen, weil du immer sagst, sag das am Anfang. Auch dieser Podcast ist wieder komplett ungeschnitten, einfach so am Stück, wie sich das bei uns beiden gehört.
Ja, ich habe ja heute eigentlich mein Veto eingelegt.
Ja, aber du bist überstimmt worden.
Von wem? Von 1 gegen 1?
Nee, in dem Fall galt Obersticht unter.
Genau, Nicolas Fink ist mein Chef, mein Boss. Nicolas Fink ist Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Esslingen, gleichzeitig im Gemeinderat, meine Schuhe quietschen, und im Kreistag ehrenamtlich tätig. Und deswegen muss ich jetzt einfach nachgeben und darf diesen Podcast nicht schneiden. Das heißt, wir sind im Moment live und später ungeschnitten in der Öffentlichkeit. Alle, die sich unser Gelaber anhören.
Genau, und genau. Jetzt beantworte ich auch deine Frage noch.
Genau, wir haben, wie gesagt, das Thema Lesearten. Mhm. Es geht ums Lesen allgemein, es geht um Büchereien. Warum haben wir das Thema ausgesucht?
Weil es ein emotionales Thema ist und weil es auch für die Stadt Esslingen von einer erstaunlichen Aktualität und Emotionalität ist. Und deshalb haben wir gesagt, hey, lass uns doch mal über das Thema Lesen sprechen. Und woher kommen eigentlich die vielen Emotionen?
Das hätte ich dich jetzt auch gefragt.
Zum Beispiel genau. Auch in einer Stadt wie Esslingen rund um das Thema Bücher, / Büchereien entstehen. Und eigentlich war es deine Idee. Deshalb kann ich gar nicht so sehr sagen, warum machen wir das, sondern du hast gesagt, es wäre doch gut, darüber zu reden. Aber ich kann sagen, ich halte es auch für eine sehr, sehr gute Idee, weil das Thema beschäftigt zumindest in Esslingen und ich glaube auch darüber hinaus die Menschen durchaus.
Genau, ich mache ja Social Media für dich und sitze auch im Wahlkreisbüro und merke am eigenen Leib die Reaktionen der Leute und die Emotionen, die sie mitbringen, was das Thema Stadtbücherei angeht. Sprich, es gibt verschiedene Anrufe, wo man die Leute beruhigen muss oder mit denen einfach reden muss. Es gibt einen wirklich großen Redebedarf. Erzähl mal, wir fangen anders an. Wir fangen erstmal an, uns über das Thema Lesen bzw. Bücher heute im Zeitalter der Digitalisierung zu unterhalten. Was meinst du, wie wichtig Bücher heutzutage noch sind?
Ich halte sie für unglaublich wichtig. Und ich glaube übrigens auch, je jünger man ist, umso wichtiger sind die Bücher. Nicht, dass es irgendwann gar keine Relevanz mehr hat, nur weil man älter wird. Aber ich glaube, dass zum Beispiel Vorlesen schon für die ganz, ganz kleinen Kinder extrem wichtig ist. Und jeder, der das selber gemacht hat, seinen Kindern vorzulesen, wird auch sofort ein Bild vor Augen haben, wie das war und vielleicht auch, welches Buch ich in der Hand gehalten habe. Und manche der Sprüche aus diesen Büchern, die bleiben ein Leben lang. Also bei uns so ein Gute-Nacht-Sage-Ritual, das kommt aus einem Kinderbuch. Und lauter solche Geschichten.
Was ist das Gute-Nacht-Sage?
Das verrate ich nicht, das bleibt im privaten Hause Fink.
Erzählst du vielleicht, aus welchem Buch das kommt?
Nein, das bleibt komplett so sehr, weil es ist, aber ich wollte nur als Beispiel sagen, ich glaube, dass Vorlesen und Bücher gerade auch für kleine Kinder extrem wichtig sind.
Schafft Nähe.
Ja, auch in der Charakterbildung, also auch beim Thema Sprachfähigkeit. Da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen, wie wichtig es ist, dass Kinder die Sprache können, sich artikulieren können und wie viele Wörter haben Kinder gehört, bevor sie in die Kita kommen oder welche Wörter beherrschen sie, bevor sie in die Schule kommen.
Genau, und dafür sind vergrößert sich.
Bücher die Grundlage. Und das ist auch durch nichts anderes zu ersetzen. Das ist meine feste Überzeugung. Ich bin ein sehr digital affiner Mensch, aber es ist ein Unterschied, ob ich mich mit einem Tablet hinsetze oder ob ich ein Buch in der Hand habe.
Das wäre jetzt meine nächste Frage so gewesen oder so die Überlegung, die ich mir im Vorfeld gemacht habe. Immer mehr Leute hören Hörbücher. Mhm. Ersetzt es das Lesen? Warum meinst du, ersetzt es nicht?
Nein, also es ersetzt nicht die Bücher, es ersetzt das, was wir beide vielleicht von früher noch kennen, die Kassetten. die werden halt ersetzt. Das Medium ändert sich, aber ob ich jetzt...
Was aber im Endeffekt genau das Gleiche ist, oder? Ein Hörbuch und eine Kassette.
Genau.
Außer, dass da vielleicht bei einem... Nee, natürlich gibt es einen Unterschied, weil bei einem Hörbuch bekommst halt einfach von einem Moderatoren oder von einer Moderatorin das Buch vorgelesen.
Genau.
Und ein Hörspiel ist ja quasi wie Fernsehen gucken, genau, nur ohne Bild.
Aber ob jetzt Benjamin Blümchen von der Toni-Box kommt oder von der Kassette, ist mal grundsätzlich egal.
Ja. So.
Aber ein Buch und auch dieses ritualisierte Gemeinsame kann natürlich nicht durch Hörspiele oder Hörbücher ersetzt werden, weil das ja was ist, was ich zum Beispiel auch mache, um meine Ruhe zu haben, um für mich zu sein. Das mache ich
das
halt.
Das Lesen?
Nee, das Gegenteil. Also vorlesen tue ich heute noch wahnsinnig gern. Mein Publikum wird nur kleiner. Weil also meine Kids haben jetzt keinen Bock mehr, sich von mir was vorlesen zu lassen
im Regelfall. Ja, außer, das kann man vielleicht auch mal erwähnen, dass du ab und an in Schulen gehst, besonders
sehr
am
gerne.
Bundesvorlesetag. Ja. Genau. Und welches Buch liest du dann immer vor?
Ich liebe das Sams.
Das Sams, genau. Sams, könntest du mal die Sams-Stimme vielleicht?
Könnte ich, aber nee, das müssen wir bei anderer Gelegenheit mal machen, vielleicht auch als Event.
Ja, kann man aber auch nachhören auf deinen Social-Media-Accounts übrigens.
Ja, also da gibt es ja auch diverse Videos, genau, glaube ich.
Ja.
Nee, aber ich lese unglaublich gerne vor, aber wenn ich jetzt einen Podcast höre, dann mache ich das im Regelfall für mich. Und dann erzähle ich vielleicht jemandem danach darüber. Und wenn jemand den auch gehört hat, kann man auch darüber diskutieren. Aber das ist ja nicht so, man sich gemeinsam hinsetzt, den Podcast gemeinsam anhört. Also ich hoffe, bei unserem Podcast machen das natürlich ganz, ganz viele. Die hören sich das zusammen an und debattieren und diskutieren danach, aber das ist, glaube ich, nicht die Realität.
Hörst du einen Podcast an, um dich zu bilden, um dich zu informieren, um abzuschalten, zur Unterhaltung? Aus welchem Grund? Oder variiert das vom Thema oder vom Stil des Podcasts?
Variiert komplett. Mhm. Also meistens ist es für mich einfach eine gute Beschäftigung, um selber, sag ich mal, ein bisschen Entspannung zu finden. Aber ich höre jetzt Podcasts, die mir gefühlt schon auch was bringen. Also ein bisschen Bildung hast du eigentlich immer, wenn du Kultur in irgendeiner Form wahrnimmst. Fast egal wie, irgendwas bringt dir das ja. Aber ich höre jetzt keine Podcasts, also selten. Gar nicht, stimmt nicht. Vor allem auch mit Beginn des Ukraine-Kriegs gab es viele Podcasts, die ich echt gut fand, die einem erklärt haben, was da so passiert. Aber so für politische Bildung nutze ich eher öffentlich-rechtliche Rundfunkmediatheken. Also mit allem, was die haben ja ein sensationelles Angebot, mit allem, was damit zusammenhängt. Und das ist, also wenn wir von Medien reden, natürlich ist meine Hauptquelle für politische Bildung sind Kolleginnen und Kollegen, denen ich Vertrauen entgegenbringe. Aber ansonsten
im direkten Gespräch
ist das ein bisschen was anderes. Also nicht der Podcast.
Also was ich dir so erzählen kann, warum ich Podcasts beziehungsweise Hörbücher lieber oder mittlerweile bevorzuge einem Buch, ist einfach eine Zeitfrage. Mhm. Ich kann, wenn ich unterwegs bin oder wenn ich arbeite oder wenn ich zu Hause arbeite oder mit den Kindern irgendwie was zu tun habe, kann ich nebenher einen Podcast beziehungsweise ein Hörbuch hören. Wir haben jetzt sogar im Urlaub mit meiner 15-jährigen Tochter zusammen Mord auf Ex gehört. Und das war dann unterhaltsam und du konntest aber trotzdem nebenher ein Spiel spielen oder also du bist nicht so für dich, wie wenn du ein Buch liest. Dafür finde ich, brauche ich immer sehr viel Zeit, also Zeit in Ruhe oder Zeit alleine, wo du dich einfach aufs Lesen konzentrieren musst. Glaubst du, dass genau diese digitalen Medien wie Hörbücher, Podcasts, vielleicht auch noch ein Hörspiel, dass das auf Dauer die Bücher im klassischen Sinne ersetzen wird? Oder meinst du, das bleibt 50-50? Oder?
Ich gebe jetzt keine Prozentprognose ab, aber ich sage es mal umgekehrt. Schallplatten gibt es jetzt immer noch. Obwohl wir,
wieder mehr.
Also das sind ja auch immer solche Wellenbewegungen und auch immer ein bisschen Zeitgeist. Ich glaube, es wird nie komplett ersetzt werden. Das klassische Buch wird nicht, aber das Medienkonsumverhalten der Menschen ändert sich und ich glaube, es ändert sich permanent. Es trifft, glaube ich, Zeitungen stärker als Bücher, dieser digitale Wandel.
Was liest du lieber? Also, oder was schaust du dir lieber an? Bücher, Tageszeitungen, Zeitschriften. Also ich liebe Wohnzeitschriften. Ich lese da auch, das ist eigentlich eher wie ein Bilderbuch angucken.
Auch schön. Nee, aber das kommt auch auf die Wochen, die Tage an. Also auf da
den
ich
Zeitfaktor
ja, weil ich bin, also ich merke dadurch, dass ich permanent sehr, sehr viel lese. Und ich meine damit nicht Bücher, sondern Sitzungsvorlagen, Pressemitteilungen, E-Mails, WhatsApps. Also ich gefühlt lese ich den ganzen Tag. Und dann abends ein Buch in die Hand zu nehmen.
Ist dir dann zu viel
wahrscheinlich? Nee, manchmal. Also nicht immer, aber es gibt halt so Tage, wo ich das Gefühl habe, nee, das ist mir jetzt zu anstrengend, so was schade
man,
ist.
Wie wenn man den ganzen Tag sich mit irgendwelchen Leuten unterhalten hat und dann abends keinen Bock mehr hat, mit seinem Partner zu sprechen, weil man einfach schon zu viel gequatscht hat.
Was natürlich nie vorkommt.
Was natürlich bei dir überhaupt nicht so.
Aber niemals, ansatzweise. Aber bei mir schon. Grundprinzip her. Nee, weißt du, was ich meine? Deshalb kann ich auch jetzt nicht sagen, was lese ich lieber. Und dann, ich finde es total schön im Zug, zum Beispiel in irgendeiner Sportzeitschrift rumzublättern. Oder da gibt es das Elf-Freunde-Magazin, das ist einfach großartig. Wir werden übrigens für keinerlei Werbung bezahlt oder so, sondern was wir hier erzählen, ist rein privat. Aber den Spiegel zum Beispiel, der gehört für mich ja ein Stück weit zum politischen Alltag. Den lese ich trotzdem unglaublich gerne, aber auf dem Tablet. Okay. Manche Dinge sind ritualisiert. Die Tageszeitung lese ich abends auf dem Tablet. Die habe ich nicht mehr wie früher morgens auf dem Frühstückstisch, sondern die liest man halt abends auf dem Tablet. Und das Buch ist eher was klassisch für den Urlaub. Also wenn man wirklich
das
auch…
Das ist bei mir genauso, am Strand liegen.
Wenn man auch wirklich mal Zeit hat, ein paar Stunden, und wenn man auch sonst nicht so viel liest. Vielleicht liegt es bei mir eher daran. Und der Podcast ist Gelegenheit, je nachdem, wie es halt so reinpasst. Die laufen ein bisschen unterm Radar, das läuft nicht so ritualisiert wie die anderen Themen, die wir gerade angesprochen haben.
Was wäre denn dein Lieblingsbuch, was dir so auf Anhieb einfällt? Oder welches Genre magst am liebsten?
Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Also grundsätzlich mag ich Biografien sehr gerne. Man lese sehr gerne Biografien. Aber wir haben es vorhin kurz angesprochen, wenn ich gewissermaßen nur drei Bücher mit auf eine einsame Insel nehmen dürfte, dann würde ich immer das Sams mitnehmen.
Ah, also, obwohl du schon 100-mal durchgelesen hast.
Auch wenn es klassisch ein Kinderbuch ist.
Ich liebe auch Kinderbücher.
Für mich gibt es kein, also diese Sams-Reihe und die ersten Sams-Bände, das ist großartige Literatur für mich. Jetzt nur ganz individuell für mich. Ich weiß nicht, ob das so auf dem Weltmarkt jetzt schon 30-mal ausgezeichnet wurde oder nicht. Aber für mich sind das die Bücher, die machen mir gute Laune. Und es ist wie so ein Lieblingsfilm. Den kenne ich natürlich in- und auswendig. Und trotzdem finde ich jedes Mal wieder was ich toll finde und was ich super finde. Und dann gibt es noch so diesen, also Lieblingsschriftsteller ist eher so Nick Hornby, also leichte englische Literatur. Damit bin ich auch zu haben. Was ich nicht lese im Regelfall, sind irgendwelche anstrengenden Kriminalgeschichten oder so. Ich bin kein Krimileser.
Okay.
Nein.
Genau, jetzt kommen wir mal auf das Thema, was wir am Anfang angesprochen haben, auf die Stadtbüchereien. Warum glaubst du, dass für eine Stadt eine Bücherei wichtig ist?
Weil sie einen Auftrag hat. Sie ist Teil der Stadtgesellschaft. Sie ist ein Bindeglied zwischen verschiedenen Gruppen. Sie leistet einen Bildungsauftrag, und es ist ein Begriff, der ganz häufig genannt wird, der wichtig ist, wo viele aber gar nicht wissen, was es bedeutet. Ein dritter Ort. Also ein Ort, wo ich mich eben auch aufhalten kann, ohne Konsumzwang, wo Menschen zusammenkommen, wo auch diejenigen, die bei denen es zu Hause vielleicht nicht ruhig zugeht, auch Plätze haben, wo sie lernen können. Es wird übrigens auch sehr intensiv genutzt, auch von denen, die vielleicht ein großes Zuhause haben. Auch da ist es dann gar kein Problem. Es gibt da auch viele, die tatsächlich sagen, hey, ich möchte da hingehen und ich möchte sehr, sehr gerne die Bücherei nutzen, zum Beispiel auch beim Abitur. Um sie mich darauf vorzubereiten, die Atmosphäre zu haben. Und das ist was neben dem ganz klassischen Geschäft einer Bücherei, nämlich Bücher ausleihen und verleihen.
Nicht
und
dafür bezahlen müssen.
Ja, und Menschen Zugang zu Bildung zu ermöglichen und zu Büchern zu ermöglichen. Es gibt eine ganz großartige Textzeile meiner Lieblingsband.
Die wäre?
Die Manic Street Preachers. Absolute Hörempfehlung, großartige walisische Rockband.
Zitat vom, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, vorletztes Mal im Podcast hatte ich auch irgendeinen Textauszug gesagt, das war aber Coldplay, oder?
Das weiß ich nicht mehr, ehrlicherweise, aber wir können jetzt eine Serie draus machen. Großartige Zitate aus Rockliedern. Und die Manics haben einen Song, der heißt A Design for Life. Und da singen sie, also ich sing's nicht, aber ich werde rezitieren. Libraries gave us power, then work came and made us free.
Okay,
Büchereien haben uns die Macht gegeben und dann kam die Arbeit und hat uns befreit. Und da steckt so viel drin, also was diese Büchereien und der Zugang zu Bildung und zum Lesen ermöglicht. Und deshalb sind Büchereien wichtige öffentliche Orte. Und
meinst du, dass Büchereien noch zukunftsträchtig sind? Oder wie stellst du dir das vor, wie das sich verändern könnte? Also ich hab mich auch mit ein paar Leuten unterhalten, auch mit jungen Leuten, die studieren. Und da hat eine gemeint, dass selbst die Uni-Büchereien nicht mehr die Relevanz haben, wie sie vielleicht früher hatten, weil du einfach ganz viele Informationen, ganz viele Auszüge digital bekommst, übers Internet bekommst. Ja. Und sogar die Professoren bzw. die Lehrer an den Schulen bedienen sich jetzt nicht mehr an den Büchereien.
Wenn man die Bücherei nur als Ort, wo ich Bücher ausleihe, sieht, dann hätten sie ein Videothekenschicksal.
Ja.
Die gab es irgendwann nicht mehr, weil alles nur noch digital gestreamt wird und niemand sich mehr Videofilme ausgeliehen hat. Aber
naja gut, aber du konntest das Medium Videokassette konntest einfach nicht mehr anwenden oder brauchtest nicht mehr anzuwenden. Genau. Aber ein Buch kannst du ja trotzdem anwenden.
Genau, aber theoretisch kann ich mir auch jedes Buch heutzutage ja runterladen. So, also das. Deshalb habe ich gar keine Angst, dass Büchereien ein Videothekenschicksal haben, weil sie viel, viel mehr sind als eine reine Bücherausleihstation. Und das ist ja das, was wir in Essingen auch debattiert haben in den letzten Jahren. Was bedeutet denn eine Zukunftsbücherei? Was muss die alles ermöglichen? Und wir haben vorhin schon kurz drüber geredet, Räume der Begegnung, aber auch zum Beispiel eine Bücherei der Dinge.
Das wollte ich jetzt gerade ansprechen. Super spannend. Genau, das ist ja eine neuere Idee von einer Form, wie man Dinge, wie man an Dinge rankommt.
Ja.
Also sei es irgendwelche Baumaschinen oder
kleinere. Aber die Qualität, also trotzdem wird man die klassische Bücherei immer noch brauchen, weil es sehr viele Menschen gibt, die einfach ein Buch ausleihen möchten, was völlig in Ordnung ist. Und es gibt ja auch Büchereien mit einer Online-Leihe. Also selbst für meine diversen Reader kann ich mir ja Bücher in der Bücherei leihen und dann auf den Reader nehmen. Also da gibt es ja ganz großartige Möglichkeiten. Deshalb Büchereien sind einfach Orte, die viel, viel, viel mehr machen als nur Bücher verleihen. Deshalb muss man um die Zukunft für Büchereien auch gar keine Angst haben, wenn sie zukunftsgerichtet ausgerichtet sind.
Ich habe mir zum Beispiel mit den Kindern ganz arg oft, wenn schlechtes Wetter war oder so, sind wir in die Bücherei gegangen und wir haben uns Spiele ausgeliehen, einfach weil wir das Spiel noch nicht kannten.
Ja.
Und dann, wenn es wirklich so viel Spaß macht, dann kann man sich's ja immer noch kaufen, aber einfach um so ein Spiel kennenzulernen. Ja, jetzt gibt's einen großen Zoff mit viel Emotionen in der Stadt Esslingen um die Bücherei. Die Bücherei ist seither im Pfleghof in der Heugasse und das kam jetzt vom Oberbürgermeister, der Vorschlag, die Bücherei in das ehemalige Modehaus Kögel zu verlegen, was größere Räume, mehr Licht bietet, was von den Kosten, also da habe ich bisher gehört, dass es da große Kritik gibt. Wenn ich jetzt als nicht wissender Mensch dich frage, was deine Argumente oder was die Argumente generell für diesen neuen Standort im Kögel wären, was würdest du mir antworten? Wie würdest du mich davon überzeugen, dass der Standort sich ins ehemalige Modehaus Kögel verlagern sollte?
Zwei Dinge. Erstens, wir bekommen sehr, sehr schnell eine total zukunftsfeste, moderne Bücherei. Barrierefrei, viel Licht, viel, viel mehr Fläche als die alte Bücherei. Das heißt, die Bücherei selber hat einen riesen Mehrwert durch den Umzug ins Kögelgebäude, was übrigens auch von denen, die dort arbeiten, so gesehen wird. Für mich immer das Hauptargument, es ist ja schön, wenn ich 4 bis 6 Mal im Jahr in die Bücherei gehe, aber da gibt's Menschen, die verbringen da ihren Alltag, die arbeiten da, die müssen mit den Strukturen stundenlang am Tag zurechtkommen.
Und die sind absolut fein damit, dass wir die Bücherei ins Kögelhaus verlegt.
Ja, die befürworten das ausdrücklich, was für mich mit das wichtigste Argument war übrigens, das wird manchmal so ein bisschen vergessen, dass man die es hauptsächlich betrifft, mal hört, war bei den alten Prozessen, über die wir gerne auch nochmal reden können, warum ist es denn so emotional? Hat man das vielleicht ein bisschen außer Acht gelassen? Genau. Diesen Fehler hat man dieses Mal nicht gemacht, sondern hat ausdrücklich diejenigen, die dort arbeiten, das Büchereiteam mit einbezogen. Das ist der erste Grund. Also die Bücherei wäre viel, viel besser aufgestellt. Und der zweite Grund, ich würde es furchtbar finden, wenn das Kögel-Gebäude, genauso wie das Karstadt-Gebäude in Esslingen, jahrelang leer stehen würde. Das wäre als Signalwirkung für diese Stadt fatal. Also diese Effekte, die es hat, wenn diese Gebäude nicht mehr genutzt und gespielt werden, die sind für eine Stadt in der Gesamtentwicklung sehr, sehr negativ. Und hier haben wir gewissermaßen die Chance, mit einem Mal eine gute Entscheidung zu treffen. Die Bücherei hat was davon, man hat wieder Leben im Kögel. Bei klassischen Einzelhandel wird es da leider nicht mehr geben. Und wir spielen hier nicht SimCity. Also es ist nicht so, dass ich entscheiden kann zu sagen, ich hätte dort aber gerne dieses und jenes, sondern muss ich der Realität anpassen.
Da gibt es einfach nichts anderes derzeit und wahrscheinlich auch die nächsten Jahre nicht.
Ja, also ich würde es auch super finden, man hätte wieder einen Nachfolger für Karstadt, der ein Warenhaus macht und man hätte wieder ein großes Modehaus, aber es ist ja nicht nur in Esslingen so, sondern Land auf, Land ab, sieht man ja, dass das nicht mehr funktioniert.
Was ist denn mit dem Bebenhäuser Pfleghof, so heißt dieses oder das ist das Gebäude, wo die Stadtbücherei jetzt drin ist. Was passiert denn damit? Steht es da nicht auch leer? Oder das soll, glaube ich, irgendwas wie so ein Kulturquartier einziehen? Oder?
Völlig richtig. Also der Bebenhäuser Pfleghof, und das ist wichtig, soll öffentlich bleiben, soll nicht verkauft werden.
Weil der natürlich auch einen guten Standort hat. Der ist auch relativ in der Stadtmitte.
Oder ja, aber weniger, es geht weniger um den Standort, sondern mehr, ich glaube, die Menschen in Esslingen haben schon eine hohe emotionale Bindung zu diesem Pfleghof und zu dem Gebäude.
Weil das so schön alt ist?
Ja, oder? Es ist alt, es ist Stadtgeschichte, da sind viele Menschen, dadurch, dass da bisher die Bücherei drin ist, kennen das Gebäude, es ist einem ans Herz gewachsen und man kann da einfach auch noch zeigen, was die Stadt ausmacht. Und deshalb ist es auch ein guter Platz für ein Kulturquartier, zum Beispiel auch für das Thema Stadtmuseum und Ähnliches. Mhm. Also der Pfleghof soll in öffentlicher Hand bleiben, der soll nicht verkauft werden. Dann könnte ich übrigens die Kritik, die man manchmal hört, viel, viel besser verstehen, wenn man sagen würde, wir verkaufen das Ding, wollen wir aber nicht. Pfleghof soll öffentlich bleiben. Die genaue Nutzung steht aber noch nicht fest. Grundsätzlich geht es Richtung Kulturquartier. Man kann sich sehr, sehr gut Museen vorstellen und noch viel, viel mehr. Also da gibt es tolle Ideen, was da am Ende im Pfleghof passieren kann. Jetzt müssen wir aber einen Schritt nach dem nächsten machen.
Genau, vor ein paar Jahren wurde ja irgendwann mal entschieden, dass man diesen Pfleghof umbaut, dass man eben kein neues Gebäude baut, was einfach auch eine Kostenfrage gewesen ist. Dann berichtige mich.
Also es war weniger eine Kostenfrage, sondern es gab damals zwei Alternativen. Entweder man saniert den Pfleghof und erweitert ihn, ist wichtig, Sanierung und Erweiterung des Pfleghofs.
Erweiterung zum Nebengebäude?
Ja, also gegenüber die Heugasse 11, also einfach auch da mehr Fläche, darum geht es am Ende, die Bücherei braucht auch mehr Fläche, deshalb ist jetzt auch Kögel so toll, weil da auf einen Schlag viel, viel mehr Fläche zur Verfügung steht.
Genau, aber der Pfleghof hätte schon auch diese Nebenflächen anbieten können oder die hätte es gegeben?
Ja, also nicht direkt im Pfleghof, aber im Gebäude nebendran hätte es die gegeben, aber nur, weil du nach der Historie gefragt hast. Es gab diese beiden Varianten, entweder Sanierung und Erweiterung Pfleghof oder ein Neubau in der Küferstraße. Und der Gemeinderat hat damals, es war noch weit vor meiner Zeit, entschieden, man möchte einen Neubau in der Küferstraße. Und gegen diesen Neubau in der Küferstraße und für Sanierung und Erweiterung des Pfleghofs hat sich eine Bürgerinitiative gegründet. Und am Ende gab es auch einen Bürgerentscheid in der Stadt Esslingen. Und dieser Bürgerentscheid hat gesagt, nein, wir wollen nicht den Neubau in der Küferstraße, sondern wir wollen die Sanierung und Erweiterung des Pfleghofs. Und daher kommen natürlich auch noch viele, viele Emotionen. Klar, natürlich, weil sich damals viele zu Recht für den Pfleghof eingesetzt haben. Aber damals stand eben nicht zur Abstimmung die Frage, geht man in den Kögel oder bleibt man im Pfleghof? Sondern damals gab es ganz andere Alternativen. Deshalb kann man es auch nicht mehr miteinander vergleichen.
Diese Sanierung des Pfleghofs, wie ich das so in meinem Kopf habe, hätte es jetzt aber eh nicht in nächster Zeit gegeben.
Also sag mal so, die grundsätzliche Idee, Sanierung und Erweiterung des Pflegehofs, das, was man in der Umsetzung des Bürgerentscheids eigentlich nach reiner Lehre hätte machen müssen, hätte die Stadt sich am Ende nicht leisten können. Das sind die Kosten komplett explodiert. Das war auch der Grund, warum der OB damals gesagt hat, nee, also das funktioniert so nicht. Wir können nicht bis zu 70 Millionen ausgeben für die Sanierung und Erweiterung der Bücherei. Und deshalb erstmal die Idee hatte, im Pfleghof zu bleiben, aber eine deutlich abgespeckte Version einer Sanierung zu machen. Also eine kleine Sanierung, ohne große Erweiterung, sondern im Pfleghof im Bestand zu bleiben und da zu sanieren. Das war das, was als ursprüngliche Variante dann des Bürgerentscheids vorgetragen wurde. Und dann hat aber eben sich diese Variante Kögel ergeben, von der man bis kurz davor nichts wusste. Das kam ja sehr überraschend für uns alle, dass Kögel seinen Betrieb schließt.
Dieser Bürgerentscheid, wurde der nicht schon vorher aufgehoben?
Der Bürgerentscheid wurde vorher aufgehoben.
Ist vielleicht auch ganz wichtig, das
Ja, aber das ist nichts Schönes. Ja, also es ist wichtig, das zu sagen, aber das macht natürlich keinen Spaß.
War aber aus einem anderen Grund.
Nee, der Bürgerentscheid wurde aufgehoben, nicht wegen Kögel.
Genau.
Sondern der Bürgerentscheid ist schon aufgehoben worden durch die Sanierung und Erweiterung, die so nicht möglich war und nicht finanzierbar war. Da hat man gesagt, nee, wir müssen, und er wäre sowieso rein formal nach 3 Jahren.
Abgelaufen.
Ist der gewissermaßen ausgelaufen. Es war aber trotzdem wichtig, auch politisch sich dazu zu bekennen.
Ja. Aber ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass man das den Menschen auch sagt, dass das also nicht wegen Kögel dieser Bürgerentscheid aufgehoben wurde.
Genau, richtig. Aber da wird gerade sehr viel raus,
ja,
finde ich. Es wird natürlich auch sehr viel durcheinander gebracht, manches auch bewusst weggelassen oder anders dargestellt, was ich manchmal auch erstaunlich finde.
Genau, wer hat Interesse daran?
Also gibt es manche haben...
Geht es da nur ums Prinzip? Geht es nur darum, man hat es einmal so gesagt, dass man so macht und jetzt ändern wir daran nichts mehr oder?
Zwei Themen. Also ich habe vor kurzem mal gesagt, was für die einen ein Bahnhof ist, ist für die anderen halt ein Pfleghof. Also warum verkämpft sich irgendjemand dafür, ob Bahngleise in Stuttgart über der Erde oder unter der Erde verlaufen? Mit einer hohen Emotionalität. Und warum macht man das in Essingen mit einem Gebäude, ob die Bücher jetzt im Kögel sind oder im Pfleghof? Also da gibt es schon emotionale Gründe. Das hat auch was mit der Frage zu tun, wie hat sich die Gesellschaft entwickelt? Wofür entwickeln die Menschen Leidenschaft und Emotion? Und manche sind auch ganz egoistisch unterwegs. Die wollen einfach bei der Kommunalwahl ein gutes Ergebnis bekommen und glauben, mit dieser Emotionalisierung bei der Kommunalwahl profitieren zu können. Und diese beiden Welten, die haben wir da gerade.
Und was natürlich auch immer so im Hinterkopf der Leute ist, sind einfach die Kosten.
Ja, ich glaube, das spielt viel weniger eine Rolle, als wir oft glauben. Weil wenn wir beide jetzt rausgehen und wir fragen mal in der Plinsau nach, wie hoch sind denn die Kosten für Variante A und Variante B?
Das weiß kein Mensch.
Nein, das ist auch Job des Gemeinderats und der Verwaltung vor allem, da also, für Transparenz zu sorgen, soweit das geht.
Vielleicht kannst du das auch einfach nochmal so wiedergeben, wie denn der Kostenunterschied aussieht.
Ja, das ist ein bisschen, das ist deshalb schwierig. Ich kann gerne was zu Kosten sagen, aber man vergleicht ein bisschen Äpfel mit Birnen.
Genau,
weil auf der einen Seite, ja, das eine ist natürlich größer und das andere ist auch im Besitz der Stadt. Also bei der einen Variante reden wir von Mietkosten, bei der anderen Variante reden wir von Abschreibungen, die wir ja trotzdem erbringen müssen für unser eigenes Gebäude als Stadt.
Mietkosten ist die Variante Kögel.
Ja, klar, weil das Gebäude, wir wollen zwar eine Kaufoption als Stadt, aber wir können momentan das Gebäude nicht kaufen. Sondern es bleibt im Besitz der Familie Kögel und die Stadt mietet sich dort ein.
Für mindestens?
Mindestens 10, Option auf 20. Wir gehen auch davon aus, dass das mehr Jahre werden. Und der Pfleghof gehört der Stadt. Dafür muss man dann keine Miete im klassischen Sinne zahlen. Also da gibt es schon auch, es wird jetzt ein bisschen zu kompliziert, weil es gibt schon auch eigene städtische Gesellschaften, wo es dann innere Verrechnungen und so gibt. Aber vom Grundprinzip her muss ich aber Abschreibungen erwirtschaften, muss auch mehr selber investieren. Das ist wie bei einem Privatmann auch. Wenn ich zur Miete irgendwo hinziehe, dann muss ich mich um das undichte Dach eben nicht kümmern. Das macht der Vermieter. Wenn mir das Haus gehört, ja klar, diese Dinge sind vertraglich geregelt. Ja. Dach und Fach macht der Vermieter. Da spart die Stadt dann wieder Geld, logischerweise. Und deshalb ist das Kostenargument für mich auch nicht das Entscheidende. Also man kann jetzt sagen, der Pfleghof würde 17 bis 20 Millionen kosten, Kögel kostet uns so 12 bis 14, die Dimensionen. Kann man auch gut nach außen vertreten. Aber für mich nochmal, war es nie eine Kostenfrage, Kögel. Ich habe nie gesagt, weil das günstiger ist oder so. Darum ging es nicht. Sondern es geht darum zu sagen, okay, es ist für die Stadt, ist es leistbar? Kann die Stadt sich das leisten, ohne dass dadurch dann plötzlich andere Dinge nicht mehr gehen? Das ist die entscheidende Frage. Und die Antwort von uns heute, ja, natürlich geht das. Und wir sind übrigens in ganz vielen Gebäuden in dieser Stadt schon als Mieterin drin. Es ist jetzt auch nichts Außergewöhnliches, dass die Stadt Gebäude anmietet. Also es ist jetzt nichts, was völlig daneben ist. Aber nochmal, es war nicht eine Kostenfrage, auch wenn ich die Kosten gerade genannt habe.
Was ich mir jetzt aber so vorstelle, dass es auch von den Energiekosten weitaus positiver ist und auch von der Größe einfach, ne? Oder vielleicht auch vom Alter des Gebäudes.
Ja, also stimmt natürlich alles, aber wir werden ja den Pfleghof behalten und wir werden auch da Geld investieren müssen, um ihn auf Vordermann zu bringen. Also finanziell gesehen, ganz klassisch nach reiner Lehre, könnte der Pfleghof auch die bessere Variante sein, wenn ich es rein nach Euro und Cent betrachte. Okay. Aber die Effekte, die sich ergeben, wenn der Kögel leer stehen bleibt, die lassen sich halt schwerer in Euro
mehr
und
Platz
Cent beziffern.
Auch, ja. Barrierefrei,
ja.
Mehr Licht,
absolut.
Mehr Möglichkeiten. Man muss das Ding wahrscheinlich auch gar nicht mehr groß umbauen.
Genau, man braucht keine Interimsnutzung. Ja, ja. Also da gibt's, es gibt viele, viele Vorteile. Ja. Aber ich wiederhole es zum, glaub, 12. Mal. Es ging nicht um die Finanzfrage. Es war kein Thema, wo ich gesagt habe, die Variante ist finanziell besser, deshalb machen wir so rum oder so rum, sondern Kögel ist eine echt gute Idee des OBs gewesen, richtig gute Idee, um diese Stadt mal wieder nach vorne zu bringen. Und deshalb war die Frage, können wir uns das leisten? Ist es finanziell, wirtschaftlich vernünftig, das zu machen? Beide Fragen kann man mit Ja beantworten. Und deshalb ist es gut, wenn in dieser Stadt endlich mal was passiert. Das vergisst man ja manchmal. Oft wird der Stadt übrigens zu Recht vorgeworfen, dass man sich nur auf seine alte Kulisse zurückzieht und sich zu wenig Gedanken macht, wie sorgen wir denn dafür, dass die Menschen sich gerne in Esslingen aufhalten oder gerne herkommen. Jetzt passiert endlich mal was. Jetzt macht man mal fortschrittlich was und geht neue Wege. Jetzt ist auch wieder nicht recht. Aber das ist halt part of the game, der Politik.
Ja. Danke. Dass du mir, weiß ich noch nicht, überlege ich mir jetzt noch. Nein, erstmal danke.
Aber verstanden.
Ich habe das verstanden, ob das unsere Zuhörerinnen und Zuhörer verstanden haben. Oder ob man da vielleicht die Emotionen ein bisschen beruhigen konnte, weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Mir erscheint es als absolut plausibel, das so zu machen. Ich finde, dass das eine tolle Idee ist, wenn ich am Kögel vorbeilaufe, kann ich mir wunderbar vorstellen, dass da in Zukunft keine Klamotten mehr drin sind, sondern dass da einfach Bücher drin sind. Ich finde, dass das von vielen Seiten einhersehbar ist. Kann mir auch vorstellen, dass man da auch gern zum Verweilen, zum Sitzen, zum Lesen, zum Plaudern, zum Spielen, keine Ahnung, was drin ist. Hat eine super Lage.
Absolut.
Genau, und gerade beim Bücherlesen, Helligkeit, also die Argumente kann ich absolut nachvollziehen. Ich finde, du hast mir gut erklärt, du hast mir argumentativ gut rüberbracht.
Da bin ich aber froh.
Ja,
ja.
Das kann ich einfach.
Als hätte ich es schon mal gemacht.
Ich habe jetzt unheimlich Bock zu lesen.
Ja.
Ich werde mich heute Abend in meinen Sessel setzen und ein Buch lesen, das mir jemand geschenkt hat. Ich weiß aber der Titel nicht mehr. Ich kann mir einfach keine Titel merken. Deswegen.
Aber du kennst den Titel unseres Podcasts.
Ich werde, ja, das kann ich mir merken, genau. Und auch immer das wieder raussuchen, was man dann als neues Thema hat oder nimmt. Ein Hoch auf die Bücher, ein
absolut.
Hoch aufs Lesen, ein Hoch aufs Vorlesen. Ich finde, das ist also wirklich, gibt den heutigen Begriff der Quality Time. Ja. Das ist absolute Quality Time, wenn ich zurückdenke an die Zeit mit meinen Kindern, denen vorzulesen und auch, dass die sich später für Bücher interessieren. Mhm. Die eine Tochter von mir hat mal so eine Zeit gehabt, wo die, also leider dann die Bücher gekauft hat, aber sich extra ihr Geld dafür aufgespart hat und wirklich schon fast einen ganzen Beistelltisch aus Büchern gebaut hat, weil sie so viel gelesen hat. Ich finde es auch weiterhin eine tolle Sache. Und kein neues Medium, finde ich, muss das alte Medium ersetzen, sondern es ist ein Zugewinn. Hat jetzt einfach die Möglichkeit, durch Hörbücher oder Podcasts, während man arbeitet, noch sich die Informationen oder das Lesen ein bisschen dabei zu haben, mitzunehmen. Genau, ich glaube, wir sind am Ende unseres Podcasts. Oder möchtest du noch irgendwas aus einem Buch erzählen? Oder
nein, aber vielleicht diejenigen, die uns jetzt zugehört haben, wenn jemand eine gute Idee hat für Vorlesebücher, und sagt, hey, auch dieses Buch eignet sich super, um es Kindern vorzulesen. Übrigens gibt es auch wunderbar, echt tolle Kinderbücher, die großartig illustriert sind.
Ja, das hätte ich hätte so gern selber ein Kinderbuch mal geschrieben.
Ja, vielleicht machen wir das irgendwann auch noch.
Ja, genau. Wir könnten ja mit so, aber ich glaube, das gibt es auch schon so politisch für Kinder, Politik für Kinder erklärt.
Und als gute Nachtgeschichte.
Ja, ob die das, ob sie dann einschlagen.
Das klären wir ein anderes Mal. Aber wenn jemand eine Idee hat für ein ernsthaft gutes Vorlesebuch, immer gerne uns mitteilen in die Kommentare oder per Nachricht, wie auch immer, da freuen wir uns wirklich sehr. Ich habe da schon viele gute Sachen entdeckt, aber da gibt es noch so, so viel, was man, glaube ich, auch entdecken kann.
Ja, das und das immer ist, gerne. Das ist, finde ich, ist das Positive an der Digitalisierung, dass man auch schneller reagieren kann auf was. Ne? Man kann Nachrichten schreiben, man kann Kommentare schreiben und sagen, wie man welches Buch gefunden hat oder welches Hörbuch oder welchen Podcast, ob man einen Podcast zum Einschlafen anhört oder zur Unterhaltung oder sich um mit anderen Leuten sich drüber zu unterhalten. Das finde ich einfach auch, ist auch ein Zugewinn.
Also ich fand, es hat heute wieder viel Spaß gemacht. Danke, Melli.
Danke, Nick. Bis bald.
Bis bald.